Herr, Amen. Wir haben noch 8 Versammlungen bis zur Frühjahrskonferenz. Und wir haben vor einer Woche begonnen damit, über den Willen Gottes zu sprechen. Und ich denke, es gibt eigentlich nichts Wichtigeres, wie den Willen Gottes zu kennen. Ich wüsste spontan nichts Wichtigeres. Wenn jemand weiß, sag es mir. Weil den Willen Gottes zu kennen bedeutet, ich habe die Möglichkeit, mit ihm zusammen diesen Willen umzusetzen. Weil Gott wird seinen Willen immer ausführen. Wenn er sich etwas im Herzen vorgenommen hat, dann hat er es oft kundgetan und dann hat er es immer umgesetzt. Da ist Gott anders wie wir. Wir haben manchmal auch Dinge vor, aber wenn es uns dann irgendwie nicht so reinpasst, dann schwenken wir um. Aber Gott ist da anders, wenn er etwas gesagt hat und verheißen hat, führt er es immer aus. Nur manchmal braucht er eine ganze Zeit dazu. Kann sein, es dauert mal ein paar tausend Jahre. Aber es macht nichts. Bei Gott ist das kein Problem, weil er ewig ist. Hat nicht so ein Zeitproblem wie wir. Wir müssen gucken, dass wir es in 80, 90 Jahre auf die Reihe kriegen. Aber Gott ist da anders. Aber das ist auch schön, wenn Gott etwas sagt, können wir uns darauf verlassen. Und drum ist es auch sehr wichtig, den Willen Gottes zu kennen und bestmöglich zu kennen. Und vor einer Woche haben wir schon gesehen, du kannst seinen Willen in 3 Kategorien aufteilen. Er hat natürlich viele kleine Einzelwillen, aber im Großen hat er 3 Bereiche. Ein Bereich ist alle Menschen. Das haben wir gehört. Er will alle Menschen gerne retten. Dafür brauchen wir das Evangelium. Darüber werden wir auch noch Gemeinschaft haben in der kommenden Zeit. Und das Zweite, wenn er dann Menschen gerettet hat, möchte er an ihnen wirken. Er will sie verändern. Und er sagt sogar ganz klar in 1. Thessalonicher, es ist Gottes Wille, eure Heiligung. Sagt ganz klar, musst du die Bibel nicht versuchen auszulegen. Deine Heiligung. Das will er, unsere Heiligung. Auch darüber werden wir noch sprechen. Und dann, darüber fangen wir heute an, Gott hat einen sehr großen Willen darin, was er auf dieser Erde bauen möchte, haben, erreichen. Und das ist heute die Gemeinde. Und diese Gemeinde, die er haben möchte, hat auch wieder wirklich verschiedenste Aspekte. Und wir versuchen einfach, die uns wichtigsten in der Gemeinschaft anzuschauen. Und wir beginnen heute, steht da, mit Gottes Haus. Gottes Haus. Gott hat den Menschen geschaffen, zum einen, dass es viele Menschen wären. Er wollte nicht nur Adam und Eva und dann gleich ein Haus. Das wäre auch nicht, jetzt sage ich mal, Gottes ähnlich gewesen, nur 2 Menschen. Gott ist nicht so klein, dass er die Erde macht für 2 Menschen. Darum hat er zu Adam und Eva gesagt, fülle die Erde. Ja? Und Lob den Herrn, wir sind schon einige Milliarden jetzt auf dieser Erde. So, seht ihr, selbst das hat Gott gemacht, dass die Erde jetzt voll ist. Sehr voll schon. Aber er will nicht nur eine Erde, die voller Menschen ist, sondern er will unter den Menschen wohnen. Und das will er schon, eigentlich schon immer. Da gab es den Menschen noch gar nicht, dann war das schon in seinem Sinne. Und darum hat er uns auch so gemacht. Und wohnen hat immer damit zu tun, wenn du einigermaßen gut wohnen willst, dann ist es am besten, man hat ein Haus. Ja, ein Haus. Nicht mal ein Zelt, das ist so eine Sache. Gott hat auch mal eine Zeit lang gezeltet. Aber das war nicht so sein Zentrum. Das hat er mal eine Weile gemacht, aber er wollte immer ein Haus. Und wir schauen uns mal die erste Erwähnung in der Schrift an, wo er von seinem Haus redet. Sowieso immer gut, immer wenn es um irgendein Thema geht, die Ersterwähnung in der Schrift ist immer sehr wichtig. Und hier ist erstaunlich, wem er das wie zeigt. Das ist erstaunlich. Er zeigt einem Menschen, wo du sagst, ha, dem hätte ich es jetzt nicht gezeigt. Weil das war ein Betrüger. Gott zeigt als erstes einem Betrüger sein Haus. Völlig gegen meine Vorstellung. Und dann ist der Betrüger wenigstens nicht so und sagt, Gott, ich will mal wissen, was ist denn dein Plan? Erzähl mal was drüber. Sondern der ist auch noch auf der Flucht. Weil er was angestellt hat mit seinem Bruder.
Betrogen.
Ja. Sein Bruder betrogen und dann wurde der Bruder äußerst böse und dachte, jetzt bringe ich ihn um, meinen Bruder. Und dann hat sich der Betrüger davon gemacht. Und ist geflohen. Und dann, okay, man kann nicht immer fliehen, man muss auch mal schlafen, wenn es dann dunkel wird. Und dann geht Jakob her, legt sich hin, macht noch einen Stein zurecht irgendwie und fängt an einzuschlafen. Und jetzt macht er, was wir Menschen nachts immer machen, wir träumen. Ja. Nur manchmal erinnern wir uns nicht daran oder oft erinnern wir uns nicht dran, ist auch nicht schlimm. Aber manchmal erinnerst du dich auch an deine Träume. Oft sind sie ziemlich zum Wegschmeißen. Aber er hatte einen wunderbaren Traum. Halleluja. Gell? Auf einmal, Herr Jesus, da legt er sich hin und dann Vers 12, Kapitel 28, Vers 12, legt sich nieder und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Ihre Spitze berührte den Himmel. Und auf ihr gehen Engel Gottes auf und nieder. Ja? Und der Herr stand über ihr. Und jetzt beginnt Gott sogar, ihn anzusprechen. Er sagt, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams, Gott Isaaks. Und das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und so weiter und so weiter. Und er verheißt ihm sogar, ich bin mit dir, ich will dich behüten, überall wo du hingehst, und bring dich in das Land wieder zurück, nicht verlassen und so weiter. Mei, was für eine Verheißung. Ein Betrüger, noch einmal, das ist ja, also Gott, das ist ja schon erstaunlich. Und da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. wäre die Frage, ob er dann hierher gelegen wäre. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Das ist klar, wenn du als Betrüger im Haus Gottes bist, da treffen zwei Welten aufeinander, dann ist furchtbar. Weil Gottes Haus ist so heilig, so herrlich und du bist als Betrüger gerade auf der Flucht. Eigentlich muss ich weg hier. Wie furchtbar ist diese Stätte. Weil normalerweise ist das Haus Gottes nicht so furchtbar. Aber für den alten Menschen ist immer furchtbar. Halleluja. Aber er war beeindruckt. Er gibt sogar dieser Stätte den Namen Bethel, Haus Gottes. Haus Gottes. Und an der Stelle, an der Jakob hier war, stand später der erste Tempel. Erstaunlich, wie Gott es alles leitet, gell, wo er vorbeikommt. Lobt den Herrn, ist wunderbar, das Haus Gottes. Nein, warte mal, Bethel, er baut es in Jerusalem. Das war falsch, genau. Bethel ist nachher eine Stadt dort. Das ist eine andere Geschichte, ich bin ein bisschen zu schnell. Okay, aber auf jeden Fall hat er die Vision von dem Haus Gottes bekommen, als erster. Und gleichzeitig eine Verheißung. Das ist wunderbar, mit Gottes Haus gehen immer Verheißungen einher. Es ist gut für uns, in seinem Haus zu sein. Weil er wird nach seinem Haus immer schauen. Das ist, was er bauen will. Und Jakob lässt sich sogar auf den Handel ein. Er sagt, wenn du wirklich mit mir bist, für mich sorgst, okay, dann mache ich mit. Das ist sehr gut. Gott lässt sogar mit sich handeln. Wenn dann. Amen. Gut. Wir sollen mit Gott auch, dürfen ruhig mit ihm ab und zu mal einen Handel machen. Wenn dann, macht er auch heute noch mit? Habe ich schon erfahren. Wenn, dann. Es muss für ihn ein bisschen was rauskommen und kommt da was für uns raus. Gut. Gott ist, soll ich sagen, ganz normal. Wir sind ja auch so. Wir sind nicht immer nur selbstlos. Nein. Manchmal kriegst du von mir was, gebe ich dir was. Auch gut. Halleluja. Ja. Ein Haus, wenn du baust, gibt es eine Grundsubstanz, die man da braucht. Sonst kriegst du nie ein Haus hin. Ja, überall, also die üblichen Häuser, fast überall auf der Erde, ja, an manchen Stellen ist es, da fehlt es, da ist es mal Holz oder.
Da heißt es dann auch also, Hütte. Da heißt es dann auch Hütte.
Ja, das ist eine Hütte, genau. Aber so richtig sonst ein Haus ist aus Stein. Meistens ein stabiles Haus. Und Gott ist auch so. Er macht mal zeitlang eine Stiftshütte, die ist nicht aus Stein und die ist auch sehr einfach wieder einzupacken, geschweißt, baut sie wieder auf. Aber es ist nicht sein Ziel. Sein Ziel war im Alten Testament ein Tempel. Ein Tempel aus Steinen. Und das war auch fest. Da hat er auch später wirklich einen gewissen Platz gebraucht. Nämlich die Stadt Jerusalem. Und selbst in Jerusalem ein gewisser Platz. Und dort hat er den Tempel gebaut, den ersten. Und ihr könnt selber die Zeit nehmen, euch das Haus Gottes mal im Alten Testament anzuschauen. Das ist ein Riesenthema. Und Gott hat es immer vor Augen. Es gibt einen Vers, haben wir nicht gelesen, als er den ersten Tempel bauen lässt durch Salomo, sagt er sogar genau die Jahreszahl, wie lange es gedauert hat, bis sie aus von Ägypten rauskamen, bis er den Tempel hatte. Weiß das jemand, wie lang? Ach, ist nur Wissen. Aber egal,
400
oder so. 470.
Noch 10 drauf, dann hast du 480 Jahre, dann baut er diesen Tempel. Mhm. So, das zeigt wieder, dass Gott eine ganze Weile warten muss, bis er das hat. Weißt, er holt sie aus Ägypten, wollte eigentlich ein paar Monate, ich weiß nicht, wie lange du brauchst, durch die Wüste, vielleicht ein paar Wochen sogar nur, durch die Wüste rein, ins gute Land. Okay, dann musste dort einige Völker vertreiben, das dauert ein wenig länger. Aber 480 Jahre, das sind schon viele Generationen. Aber, Amen, eines Tages hat er ihn und freut sich sehr. Aber selbst das ging nicht so lange. Das Volk war so böse, musste er das Volk richten und den Tempel sogar wieder vernichten lassen. Volk geht weg in Gefangenschaft, ist 70 Jahre in Gefangenschaft in Babylon. Und dann will Gott aber wieder sein Haus haben, aber nicht in Babylon. Er hätte ja sagen können, oh, jetzt ist gut, alle sind sie dann in Babylon, machen wir keinen Aufwand, machen wir dort sein Haus. Aber nein, Gott hat einen erwählten Ort. Er wird sein Haus nie woanders bauen, wie an dem Ort, den er erwählt hat. Das wird er nie machen. Wir sind manchmal flexibel und sagen, ah, jetzt wird es schwierig. Okay, machen wir einen kleinen Kompromiss, bauen wir es halt in der Nähe. Ist auch schön. Aber so ist Gott nicht. Und wir haben ja in Esra wunderbar die Verse gelesen. Ich gehe gar nicht im Einzelnen darauf ein. Ich möchte an den Punkt kommen, dass wir uns langsam dem Neuen Testament nähern. Was im Alten über das Haus Gottes geschrieben ist, ist ein Bild für die Wirklichkeit im Neuen Bund und im Neuen Testament. Wenn ihr im Neuen Testament in Zukunft Gemeinde lest, dann müsst ihr euch immer an 1. Timotheus 3,15 erinnern. Die Gemeinde, das Haus des lebendigen Gottes. Die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Und wenn ihr jetzt im Alten Testament über das Haus Gottes lest, müsst ihr immer an die Gemeinde denken. Das gehört einfach zusammen. Dort hast du ein Bild und hier im Neuen Testament hast du die Erklärung des Bildes. Weil manchmal, wenn du viele Dinge nur mit Worten erklärst, ist schwierig. Auch in der Arbeitswelt. Du erzählst, aber komm, zeig mir ein Foto. Okay, das hast du gemeint. Machst du da Viertelstunde lang? Ach, große Botschaft an mich. Okay, ein Bild. Und so ist Gott auch. Drum ist das Alte Testament genauso wichtig wie das Neue. Bis auf das, dass manche Dinge dort schon beendet sind. Ja? Du musst heute nicht mehr wie im alten Bund das Gesetz halten. Aber anders. Muss trotzdem halten, aber nicht wie im alten Bund. Heute durch den Geist. Wir denken immer, alter Bund ist weg, kein Gesetz mehr, lob den Herrn, kann tun, was ich will. Ja, sagt der Geist, nein, kannst tun, was ich will. Ist gut. Und jetzt kommt Jesus und er hat eine klare Vision über das Haus Gottes. Er weiß sehr klar, wer oder was dieses Haus ist. Er ist nämlich selber das Haus. Er ist wirklich gekommen. als dieses Haus. Er sagt einmal, tut mal diesen Tempel da abbrechen. Ich baue ihn wieder auf in 3 Tagen. Was? Die Juden sagen, hä? Es hat 46 Jahre gedauert hier. Du baust ihn in 3 auf. Was ist das? Er wusste, ich bin das Haus Gottes. Mhm. Und heute ist es die Gemeinde. Und weil das so wichtig ist, hat er das auch nicht für sich behalten. Ja? Er ging mit den Jüngern eine ganze Weile, hat einiges gemacht. Sie waren auch ganz begeistert, was der Herr alles konnte und Wunder getan und geheilt. Und dann in Matthäus 16, nach einiger Zeit, dann stellt er den Jüngern eine klare Frage. Hallo Jünger, jetzt muss ich euch mal was Wichtiges fragen. Was denkt ihr denn, wer ich bin? Okay. Und dann heißt es ja, gibt etliche Meinungen über ihn. Manche dachten, das ist irgendein Prophet oder Elia oder wer auch immer. Und dann gibt es einen Jünger. Simon heißt er. Und Simon sagt zu ihm, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow. Und dann sagt der Herr zu ihm, in Matthäus 16 steht es, Vers 16 bis 18. Und dann sagt er, das hast du dir nicht ausgedacht. Das kann man sich nicht ausdenken. Du hast eine Offenbarung. Das ist ein großer Unterschied. Jakob bekam einen Traum. Aber Simon bekam eine Offenbarung. Das ist ein Unterschied. Es gibt viele Christen, die sind noch sehr aus auf Träume. Das ist alt. Brauchst dich nicht nach Träumen sehnen. Wenn du mal einen kriegst, einen göttlichen Traum, lob den Herrn, schön, aber sei nicht darauf ausgerichtet. Trachte nach Offenbarung. Heute gibt er Offenbarung. Und zwar, in dem Fall, war es Offenbarung vom Vater. Wow. Er sagte, das hat dir kein Mensch beigebracht. Das konntest du auch nicht irgendwo lesen. Das war eine Offenbarung vom Vater. Und jetzt sagt er gleich daran, an diese Offenbarung über Christus, sagt er, und ich sage dir auch, du brauchst noch eine Offenbarung, eine vom Vater und jetzt kriegst du noch eine von mir, vom Sohn. Ich sage dir auch, was sagt er denn? Ich sage dir auch, du bist Stein. Wir lesen immer Petrus, aber das hilft nicht viel, weil Petrus für uns nichts bedeutet. Er heißt auch gar nicht Petrus, er heißt nur im Griechischen Petros. Aber auf Deutsch heißt er, du bist Stein. Simon, du bist Stein. Du bist ein Stein. Und auf diesen Felsen, ihr müsst Griechisch können, sonst geht ihr wieder irgendjemand auf den Leim. Es gibt eine große Staatskirche, die kann nicht Griechisch. Schade. Teilweise sind es Theologen, lernen Hebräisch, Griechisch und können nicht. Im Urtext steht, du bist Petros, ein Stein, und auf diesen Petra Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nämlich der Fels ist nicht der arme Simon Petros. Den Fels, hallo. Muss mal gucken, wie er in den Evangelien endet. Das ist kein Fels, das ist ein Angsthase, wenn es eng wird. Oh, Herr, der Fels ist Christus. Und die Offenbarung über Christus, das ist ein Fels. Und auf diesem Christus will er die Gemeinde bauen mit lauter Petros, mit lauter Stein. Aber Bruder Stein hat nie mehr vergessen, dass er früher mal Simon heißt und alle ihn dann Stein nannten, jeden Tag. Hallo Stein. Immer und alle Zeit sagten sie Stein zu ihm. Wir denken immer Petros und denken, das ist so ein Name und nichts hat. Nein, er hieß jeden Tag, wenn er gerufen wurde, Stein, komm mal her. Das hat sich auch in ihn eingeprägt. Er müsste seinen Brief mal lesen. Der redet da auch von Stein. Ist ja klar. Früher hieß du Simon, weiß gar nicht, was Simon. Kannst du mal gucken, was Simon heißt? Heißt du, was weiß denn ich? 20, 22 Jahre lang heißt du irgendwie. Und von da an die restlichen 40 Jahre heißt du immer Stein. Aber das ist auch, was er braucht.
Ja.
Das braucht Gott.
Simon heißt Erhörung.
Erhörung, auch nicht schlecht. Ja, du bist die Erhörung deiner Eltern. Wunderbar, und auf einmal bist du nur noch ein Stein, wo es so viele gibt. Okay. Aber das zeigt, für Gottes Haus braucht es nicht den alten Namen. Es braucht nicht den alten Menschen. Für Gottes Haus musst du umbenannt werden. Heißt auch nicht mehr Timmy, du heißt jetzt Stein.
Timmy Stein.
Ja, das ist wirklich so. Vergiss es nicht. Heimlich musst du wissen, ich heiße Timmy, aber eigentlich bin ich ein Stein. Er braucht Steine vor Gottes Haus. Menschen, die umgewandelt werden. Das ist wunderbar. Ganz wunderbar. Und dieser Erststein, als er dann mal den Geist empfangen hatte, eines Tages, ihr wisst es, am Tag der Auferstehung, bekommt er den Geist, bekommt er Jesus in sich. Und dann, eine gewisse Anzahl Tage später, bekommt er sogar von oben noch, sind sie in Jerusalem, kommt noch einmal der Geist der Kraft auf die Jünger. So, jetzt war Bruder Stein doppelt ausgerüstet. Innerlich den Herrn, äußerlich die Kraft. Und was macht er als nächste Aktion, als er diese Kraft auf sich kriegt? Da macht er nicht nur und sagt, auf Jungs, jetzt gehen wir noch eine Runde fischen, dann später machen wir noch was Interessantes, sondern sofort steht er in Jerusalem auf und jetzt hält er eine Botschaft an die ganzen Juden dort. Und die hat es in sich. Mhm. Boah. Vor ein paar Tagen hat er Angst vor einer kleinen Magd, die sagt, hey du hast auch dabei. Aber jetzt kennt er weder noch, jetzt gibt es eine klare Botschaft. Mhm. Und am Ende 3000 neue Steine. Wow.
Amen.
3000 Steine. Und was hat Gott damit gemacht? Sofort sein Haus gebaut in Jerusalem. Apostelgeschichte 8 könnt ihr lesen. Die Gemeinde in Jerusalem. Sofort hat er das Haus gebaut. Das ist wunderbar. Das ist wirklich wunderbar. Und wenn ihr das anschaut, Gott baut dieses Haus und ganz am Schluss der Bibel macht er sogar aus diesem Haus noch was viel Größeres. Eine Stadt. Aber das ist ganz am Ende. Wir sind in der Hauszeit noch. Er baut noch. Aber ist bald fertig. Kann ich euch schon sagen. Er ist bald fertig. Das Haus ist bald fertig. Halleluja. Und jetzt möchte ich noch einen Punkt erwähnen, der für Gott ganz wichtig ist. Nämlich, er stellt sein Haus nicht überall hin. Vielleicht lesen wir mal 5. Mose 12, Vers 2 bis 8. Daniel, hast eine gute Stimme, oder?
Ja.
Geht's? Okay. Entlasten wir doch mal, komm.
Mhm.
5. Mose 12, 2 bis 8.
Ihr sollt all die Städte vollständig ausrotten, wo die Nationen, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, auf den hohen Bergen, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Und ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim mit Feuer verbrennen und die Bilder ihrer Götter umhauen. Und ihr sollt ihren Namen von jener Stätte ausrotten. Den Herrn, euren Gott, dürft ihr so nicht verehren, sondern ihr sollt die Stätte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohne. Und dahin sollst du kommen. Und dahin sollt ihr eure Brandopfer bringen, eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und eure Gelübde und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeburten eurer Rinder und Schafe. Und dort sollt ihr vor dem Herrn, euren Gott, essen und euch freuen, ihr und eure Familien, an allem, was eure Hand erworben hat, worin der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Ihr dürft es nicht mehr so machen, nach allem, wie wir es heute hier tun, dass jeder all das tut, was in seinen Augen recht ist.
Ein sehr klares Wort. Gott gibt hier dem Mose ein sehr klares Wort und Mose gibt es dem Volk weiter. Und sagt, die Anbetung Gottes kann man nicht einfach machen, wie man will. Wie es in meinen Augen recht ist. Oh, ein grüner Baum. Sehr hoch, mitten in der Sonne. Wow. Hier bauen wir einen Altar. Oh, eine Riesenhöhe. Sollen ja hoch hinaus. Wunderbar. Dort machen wir einen Altar. Wir beten Gott an, wo immer es uns gefällt und was unser Verstand sagt. Super. Nein. Gott will Anbetung. Er will. Und er will auch allerlei Opfer und deine Zehnten und dein Schlachtopfer. Freiwillige Gaben noch und nöcher. Darfst du alles bringen. Aber nicht irgendwo hinlegen. Da ist für dich. Dann geht es uns wie dem Kain. Er guckt es nicht an. Wenn du Gott opferst, wo er nicht will, guckt er gar nicht an. Sagt er sich, was ist mit Daniel los? Bringt alles Mögliche, aber hä? Wieso nicht an meinem Ort? Wir denken, Gott ist total liberal. Das ist heute die Welt. Du musst so liberal sein, dass du alles erträgst. Aber Gott erträgt nicht alles. Er will auch nicht alles. Und er will auch nicht sein Haus an jedem Ort, Hauptsache ein Haus. Oder komm, wir machen nämlich ein Haus, 10. Ach was, 10? Das ist ein großer Gott, wir machen ihm 1000 Häuser. Hat er viel davon? Nein, er sagt, weg will ich nicht. Ich will ein Haus an meinem Ort, den ich erwählt habe. Und der Ort war Jerusalem. Und selbst in Jerusalem nicht irgendwo am Eck, sondern auch dort gab es einen ganz gezielten Platz. Ja, Gott, sein Haus. Was kann ich sagen? In meinen Augen, Gott, bist du zu kleinlich. Mag sein. In manchen Dingen ist Gott unwahrscheinlich kleinlich. Und du kannst entweder mitmachen oder du kannst es lassen. Da ist Gott auch sehr souverän. Wie der Herr selber, als er in Johannes 6 so ein Wort gibt über sein Fleischessen. Da sind sie wirklich in Massen weggelaufen. Und der Herr sagt, was mit euch 12? Wie schön, wollt ihr auch gehen? Hab kein Problem. Suche ich andere 12. Der Herr ist frei von uns. Und dennoch möchte er uns haben. Mhm. Er möchte, dass wir mitmachen. Und drum zeigt er diesen Willen. Mhm. Und hier bist du im alten Bund. Und Gott zeigt nicht jeder Ort. Und das muss man übertragen auf heute. Er baut heute sein Haus, die Gemeinde, nicht irgendwie. Wir sind in einer Zeit, wo es allein in Aalen gibt so viele Gemeinden. Gänsefüßchen. Und da wird gebaut und da und da und da. Hat er in Aalen 5 Häuser, 10 Häuser, 20? Und dann baue ich noch in meinem kleinen eigenen Häusle, nenne es irgendwie oder auch gar nicht. Macht es Gott heute. Dieses Riesenchristentum, das es gibt, das sich gegenseitig nicht anerkennt. Und jeder macht seine Sache, sein Häuslein. Will das Gott? Ist es das seine Herrlichkeit? Nein. Ich sage euch definitiv nein. Er hat ein Haus. Und in dieses Haus bringt er seine Herrlichkeit. Haben wir gelesen. Und in diesen anderen von Christen erbauten Häusern, weiß ich nicht, Gott ist nicht so, dass er sich gar nicht dort erweist. Weißt du, das wäre uns am liebsten. Herr, wenn dir das alles nicht gefällt, schreit halt ein und schmeiß weg, dass es nur deins gibt. Das wäre uns am liebsten. Da wärst du eine klare Sache. Aber er will dein Herz prüfen. Wofür sind wir? Sind wir für unsere Augen? Oder für den Willen Gottes. Ich sage euch eins, die vielen anderen Gotteshäuser, sie sind meistens an einen Menschen gebunden. Ganz oft. Und wenn es nicht ein Mensch ist, dann ist es eine gewisse Praxis. Du musst die Dinge so machen. Dann ist es Gotteshaus. Ich sage euch, gefährlich. Oder ist eine gewisse Lehre. Wenn du diese Lehre nicht hältst, weg, bist du nicht Gottes Haus. Nein. Sein Haus heute zu finden, ich sage es ehrlich, wird immer schwieriger. Mhm. Weil Satan alles tut, um zu verhindern, dass sein Haus fertig gebaut wird oder auch erkannt wird. Schlimm, ich höre schlimme Nachrichten. Was Satan alles macht, selbst dass der Name richtig ist, das ist das Nächste, du darfst dich heute eigentlich nicht Baptistengemeinde nennen. Das ist falsch. Schrift gibt es nie her. Oder du gibst dir was, weiß ich, du bist die evangelisch-freikirchliche Luthergemeinde. Ja, was ist denn das für ein Quark, schon vom Name? Selbst wenn Luther wunderbar war, aber ist Luther der Fels? Das ist doch alles, schon vom Name ist es wirklich römisch-katholische Kirche. Was habe ich denn mit Rom bitte zu tun heute noch? Ist er? Hä? Überall auf der ganzen Erde ist alles Rom. Alles noch nicht normal. Die Leute sind nicht normal. Das hat auch mit Gottes Haus nichts zu tun. Evangelische Protestanten, ja, was protestieren sie denn noch?
Vergiss es.
Vergiss es. Das hat nichts zu tun mit Gottes Haus. Ich muss es euch leider so hart sagen. Aber wenn dein Verstand normal ist, erkennst du es schnell. Das Problem ist, selbst wenn du den richtigen Namen hast, Gott sagt die Gemeinde. Jesus sagt hier in Matthäus 16, meine Gemeinde. Selbst wenn du dich jetzt Jesus-Gemeinde nennst, auch falsch. Die Gemeinde. Mhm. Fertig. Und wo soll sie sein? Im Himmel? Nein, 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 nein. Auf der Erde. In dieser Stadt, die Gemeinde in Aalen. Lob den Herrn. Ganz einfach. Die Gemeinde in Aalen. Aber selbst wenn du jetzt hier, das gibt's auch, der Feind ist so böse. Ich kenne Orte, da stimmt der Name. Und es gibt 4 oder 5 davon. Ich mache jetzt kein Beispiel. Die Gemeinde in X. 5-mal. Und jetzt? Du musst sehen, dann wird es ganz schwierig. Entweder sind alle 5 offline oder musst du die richtige finden. Und der Geist wird dich leiten. Es gibt gewisse klare, konkrete Dinge, die da sein müssen, dann ist es. Und wenn andere Dinge da sind, wenn es am Menschen hängt, dann kannst du das so machen. Zack. Erledigt. Und das ist wichtig. Das ist heute sehr wichtig. Gott baut heute sein Haus immer noch. Er baut es fertig und Satan tut alles. Aber auch wirklich Wasser, er zieht alle Register.
Ja.
Ah, wer hat euch gegründet? Hier. Wo kommt die Gemeinde am Ort her? Ah, Watchmenie. Mach's nicht an Watchmenie fest. Watchmenie hat gesehen, ein Ort, eine Gemeinde. Mach's doch nicht an Luther fest. An Watchmenie. Wir lieben immer die Namen. Vergiss es. Schön, dass er es entdeckt hat. Und dann gibt es Watchmenie-Sekten. Das gibt's. Was hilft's? Brauchen wir nicht. Ja. Witness Lee-Sekten. Ja, gibt's. Ihr habt doch mit Witness Lee zu tun. Gehabt. Lob den Namen. Betonung gehabt. Ausrufezeichen. Soll ich noch weitere Namen nennen? Ja. Vergiss es. Vergiss es. Und wunderbar, der Herr wird sein Zeugnis immer wieder neu reinigen. Er wird es immer wieder neu zeigen. Besonders ihr Jungen, die ihr in der Gemeinde aufgewachsen seid. Selbst ihr müsst super klar wissen, wo ihr seid. Ah, ich komme doch jetzt schon 18 Jahre hierher. Ich weiß doch Bescheid. Bin nicht so sicher. Offenbarung, Selina, Offenbarung. Wenn du es gesehen hast, bringt dich nichts mehr aus der Gemeinde, wenn du dein Herz bewahrst. Ja? Die Offenbarung ist eines. Und dann musst du dein Herz bewahren. Sonst gehst du auch raus. Baust du Jahrzehnte Gemeinde, am Schluss machst dein Werk. Ach, Schande. Schande. Salomo endet schändlich. Er baut den Tempel und endet in Schande. Am Schluss dient der Götzen. So sollen wir nicht sein. Wir brauchen die Vision von seinem Haus am richtigen Ort und wir bauen mit.
Amen.
Amen.